Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath einen schönen guten Morgen. Bei uns geht es heute ums Eingemachte. Wir reden über Vorräte aus dem eigenen Garten. Wie kann man Obst, wie kann man Gemüse aus dem Garten oder vom Balkon so einlagern, so vorbereiten, dass sie eben möglichst lange halten, vielleicht sogar bis in den Winter oder darüber hinaus? Das ist unsere Frage. Und zwar wollen wir über alles reden, von Äpfeln bis hin zu Kartoffeln, das Essbare aus dem eigenen Beet oder vom Balkon, von dem eben eine besondere Faszination ausgeht. Darüber wollen wir auch mit Ihnen reden und ich freue mich, wenn Sie anrufen und mit Ihren Erfahrungen oder mit Ihren Fragen zur Sendung beitragen. Ich freue mich auf Ihre Wortmeldung. Bin aber nicht alleine, sondern werde versuchen, diese Fragen, die Sie aufwerfen, die Themen, die Sie uns zuspielen, aufzugreifen in einer größeren Runde. Und zwar zusammen mit Margareta Bühning-Fesel. Sie ist Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und uns heute aus Bonn zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Bühning-Fesel.
Hallo, guten Morgen, Herr Himmelrath.
Mit dabei ist außerdem Claudia Plinz, Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Europa-Universität Flensburg und zwar in der Abteilung Sachunterricht und dort mit dem Schwerpunkt Ernährungs- und Verbraucherbildung. Guten Morgen nach Flensburg.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Und als Ergänzung dieser Runde Georg Wittig. Er ist Professor für Lebensmittelwissenschaft an der Hochschule Niederrhein, dort auch Dekan des Fachbereichs Ökotrophologie, heute ebenfalls aus Bonn zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Wittig.
Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Wittig, lassen Sie uns starten, wenn wir über das Einmachen, das Haltbarmachen von Lebensmitteln reden, von Früchten, von Obst, von Gemüse aus dem eigenen Garten, dann fallen mir so als Gartenlaie ein paar Methoden ein. Sowas wie Einfrieren geht natürlich, das Einkochen oder Marmelade kochen ist natürlich relativ bekannt. Vielleicht auch noch das Trocknen. Sind das so die wichtigsten Methoden oder ist dieses Spektrum eigentlich viel, viel größer?
Das sind sicherlich die wichtigsten Methoden. Dabei kann man durchaus auch Methoden kombinieren. Wichtig beim Haltbarmachen ist einmal, dass man Temperaturen nutzt, das heißt also heiße oder kalte Temperaturen, dass man die Luft, den Sauerstoff ausschließt, dass man den pH-Wert beeinflusst, also beispielsweise sauer einlegen und letztlich, dass man die Verfügbarkeit von Wasser beeinflusst. Das machen wir beispielsweise, indem wir Sachen hinzugeben, die das Wasser binden, Zucker oder Salz, je nachdem, wie man oder welche Produkte man hat.
Also zu viel Wasser bedeutet, das Risiko, dass es nicht haltbar ist, steigt?
Ja, letztendlich ist das Wasser nötig, dass Mikroorganismen, Schimmelpilze oder Hefen wachsen können. Und wenn man denen das Wasser quasi abgräbt, indem man das Wasser bindet, dann verhindert man auch das Wachstum dieser Organismen.
Frau Bühning-Fesel, was ist Ihr Lieblingseinmachweg oder Lieblingshaltbarmachweg?
Naja, es kommt darauf an, wie lange ich etwas nutzen möchte. Also was ich im Moment sehr gerne mache, wenn es viel Obst gibt, dass ich einfach daraus ein Kompott herstelle, was ich im Kühlschrank für eine Woche aufbewahre und das dann für Quark oder Joghurt nehme. Was ich gerade hergestellt habe, ist Marmelade, weil bei uns hier in Bonn werden die Brombeeren jetzt reif. Und da habe ich Brombeeren gesammelt und eine Brombeermarmelade hergestellt. Die hält natürlich ein ganzes Jahr. Und ich nutze natürlich auch das Einfrieren. Das heißt, wenn ich ein bisschen viel zubereitet habe oder wenn irgendwas sehr günstig war, was ich besorgen konnte, dann friere ich einen Teil davon ein und das ist so die Basismischung, die ich habe. Aber es gibt auch andere Dinge, die ich gerne mache, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Ich warte darauf, dass die Holunderbeeren in meinem Garten reif werden und dann gibt es Holundersaft.
Frau Plinz, haben Sie schon was eingemacht für den Winter in diesem Sommer?
Ja, ich habe gerade Johannisbeeren entsäftet erstmal. Da soll später nochmal Johannisbeergelee draus gemacht werden. Wir im Norden haben es noch nicht so mit den Brombeeren. Das dauert bei uns noch ein bisschen, aber das kommt dann auch noch. Und ja, Marmelade einkochen mache ich auch sehr gerne. Und da waren natürlich die Erdbeerfelder gefragt und da wurden dann die Erdbeeren gepflückt und zur Marmelade gekocht.
Ich hatte eben gesagt, dass Sie Lehrkraft für besondere Aufgaben sind an der Uni in Flensburg, sich mit dem Sachunterricht beschäftigen, also der Vermittlung von ja, solchem Wissen an Kinder und Jugendliche. Gibt es da Methoden, die besonders einfach sind und die sich besonders gut zur Vermittlung auch eignen?
Ja, ich bin im Sachunterricht an der Grundschule mit meinen Studierenden tätig und gerade so die gemeinsame Frühstückspause mit den Lehrkräften bietet sich an. Da kann schon zum Beispiel über saisonale und regionale Aspekte mit den Kindern gesprochen werden, was sie in ihrer Brotdose haben. Und vielleicht hat ja auch ein Kind ein Brot mit Marmelade mit. Da wären wir ja schon wieder bei unserem heutigen Thema. Und wichtig sind eigentlich, dass wir wieder Alltagskompetenzen vermitteln. Also einige Schulen haben ja auch einen Schulgarten, wo was angebaut werden kann. Und das kann dann gleich mit in den Unterricht reingenommen werden.
Wir reden heute über die Vorräte aus dem eigenen Garten und die Frage, wie man sie haltbar machen kann für die eigene Weiternutzung, mittel-, kurzfristig, auch langfristig, welche Methoden es da gibt. Und wir freuen uns, wenn Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, mit Tipps oder Ideen dazu beitragen, eine gute Sammlung, ein gutes Potpourri von Haltbarmachungsmethoden hier heute zusammenzutragen. Rufen Sie uns gerne an. Frau Bünding-Fesel, wenn wir mal so ganz einfach anfangen, jemand, der ganz wenig Ahnung hat und im Moment zum Beispiel Himbeeren oder auch Brombeeren viele übrig hat, was kann der tun?
Ja, das eine ist natürlich die Marmelade, die man kochen kann. Dazu braucht man einen Einmachzucker. Wenn man es nicht so süß haben will, kann man 1:2 oder 1:3 Einmachzucker nehmen. Also ein Teil Zucker und 2 oder 3 Teile Obst. Das wird dann aufgekocht. Man kann es auch vorher ein bisschen ziehen lassen. Ich habe das mit den Brombeeren so gemacht, dass ich einen Teil der Brombeeren püriert habe. Die anderen sind ganz geblieben. Ich habe auch noch eine Handvoll Holunderbeeren reingetan. Die waren schon reif. Und dann wird das halt 4 Minuten gekocht. Man kann dann eine Gelierprobe machen, also so einen kleinen Tropfen von der Masse auf den Teller. Und wenn das fest wird, wenn sich so eine Haut bildet, dann muss man es in heiß ausgespülte Gläser füllen, gut verschließen und dann erkalten lassen und an einem kühlen Ort stehen lassen. Was übrigens ein Mythos ist, ich habe unsere Infos, die wir als BZFE rausgeben, nochmal recherchiert zum Thema Einmachen. Man muss die Gläser mit der Marmelade nicht mehr auf den Kopf stellen, wenn die Deckel und also richtig gut ausgekocht sind, wenn alles gut ausgewaschen, heiß ausgewaschen ist, dann kann man die Deckel schließen, dann bildet sich ja der Unterdruck und dann bleibt das auch ganz gut haltbar.
Jetzt hatten Sie vorhin schon mal kurz gesagt, solche Marmelade ist durchaus ein Jahr auch haltbar. Herr Wittig, wenn da Einmachzucker da reinkommt, was unterscheidet diesen Zucker von einem normalen Zucker?
Nun, der Einmachzucker, insbesondere bei den Varianten 2:1 oder 3:1, was es gibt, der enthält eben noch Geliermittel, Gelierhilfe, das heißt, da ist Pektin in der Regel noch drin. Und wenn Sie bei den Niedrigzucker Rezepturen sind, da ist da auch noch ein Konservierungsstoff drin. Denn der Zucker an sich ist das, was das Wasser bindet, das also für die Haltbarkeit relevant ist. Bei dem Standardverhältnis 1:1, das heißt also Hälfte Früchte, Hälfte Zucker, da ist der Zuckergehalt so hoch, dass die Konservierung allein durch den Zucker erreicht wird. Wenn man mit anderen Gelierzuckerarten, Einmachzuckerarten rangeht, wo man weniger Zucker verwendet, dann muss man da ein bisschen nachhelfen und da wird dann eben ein Konservierungsstoff mit beigemischt.
Gibt es Alternativen zum Geliermittel im Einmachzucker?
Viele Früchte haben so viel Pektin, dass man letztendlich beim Einmachen dann auch erschließt, dass sie von selber gelieren. Sie müssen also nicht unbedingt Pektin hinzugeben. Wie gesagt, bei den geringeren Mengen, da wird auch Pektin hinzugegeben. Mhm. Wenn Sie eine normale 1:1 Mischung haben, reicht wirklich der ganz normale Haushaltszucker zum Einmachen und die Früchte.
Wenn Sie sagen viele Früchte, welche sind das, die besonders pektinreich sind?
Wenn Sie so die gängigen haben wie Johannisbeeren oder auch Erdbeeren, Äpfel und so weiter, die haben so viel Pektin, was da erschlossen wird, das reicht vollkommen aus.
Was man ja auch machen kann mit sehr wenig Zucker, ist ein Pflaumenmus, was im Backofen gemacht wird, wo ich die Pflaumen dann püriere und im Backofen eine längere Zeit einfach eindicken lasse. Und dann habe ich ein Pflaumenmus, wo relativ wenig Zucker rein muss und was dann auch haltbar wird dadurch, dass ich durch diesen langen Kochvorgang im Backofen ja sehr viel Wasser auch habe entweichen lassen.
Machen Sie mal Zahlen dazu klar. Wie lange und bei welcher Temperatur?
Ups, das Rezept müsste ich nochmal nachgucken. Also wir haben viele Rezepte.
Aber tendenziell sehr heiß also, oder eher nicht nee, so heiß also und eher sagen, länger oder wie?
Also eher so 160 bis 180 Grad im Umluft und dann so eine Stunde sicherlich. Und dann muss man immer wieder umrühren und gucken. Also wenn es so richtig gut fest geworden ist und cremig geworden ist, dann ist es gut. Und dann auch direkt heiß wieder in die Gläser füllen.
Wie groß ist denn, Frau Plinz, bei Schülerinnen und Schülern das Interesse, solche Verfahren auch zu durchlaufen? Ich denke ja, so Marmeladenherstellung ist jetzt relativ einfach zu machen. Man braucht keine speziellen Geräte. Es geht mit Kochtöpfen, die man sowieso hat. Wie groß ist das Interesse, da zu sagen, Mensch, das probieren wir auch mal aus?
Also die Kinder sind immer begeistert, wenn ich mit den Studierenden in die Schulen komme und wir das dann auch gemeinsam ausprobieren, weil natürlich es sich anbietet, dass alle Kinder mitmachen können. Also auch, ich sag mal, lernschwächere Kinder haben hier die Möglichkeit, sich auszuprobieren und alles ja klein zu schneiden, das Obst und Gemüse. Sie müssen nicht unbedingt jetzt rechnen und schreiben können. Das können dann die Kinder übernehmen, in Gruppen arbeiten, wo es dann so Experten gibt, die das Rezept vorlesen. Und so können wir eben auch lernschwächere Kinder mit einbeziehen und sie haben einfach Lust. Und was das Tolle ist, sie essen es dann auch alle. Mhm. Häufig sagen ja die Eltern, oh, das isst mein Kind gar nicht, das brauchen wir gar nicht ausprobieren. Aber wenn die Kinder das selbst zubereitet haben, ist das eine ganz andere Situation und das gemeinschaftliche Zusammenessen, auch das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und sie sind einfach auch total stolz, wenn sie ein Gericht zubereitet haben, wenn wir dann gemeinsam den Tisch gedeckt haben und dann eben gemeinsam essen und auch darüber sprechen, was haben wir jetzt eigentlich gemacht.
Das heißt, wir reden hier über so etwas wie Ernährungskompetenz im weitesten Sinne. Food Literacy heißt das, glaube ich, als Fachbegriff. Wie sieht das denn bei Ihren Studierenden aus, Frau Plinz? Sind die denn sozusagen fit genug, dass man die sofort in die Grundschulen schicken kann?
Jein, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben Studierende, die das gut schon von zu Hause mitbekommen haben. Mhm. Aber wir haben natürlich auch Studierende, für die das auch Neuland ist. Deswegen bieten wir das eben auch im Studium an, dass wir unsere Studierenden darauf vorbereiten, dass sie Kurse, Vorlesungen zur Ernährung bekommen, aber eben auch zu Konzepten der Ernährungsbildung. Und ich gehe auch mal direkt in die Schulen und wir probieren es dort aus, weil dadurch lernen die Studierenden am meisten, worauf sie achten müssen, wie sie das umsetzen, weil das ist doch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn plötzlich 25 Kinder mit einem Messer arbeiten. Wie gehe ich damit um? Wenn Obst oder Gemüse geschnitten werden, dann muss ja auch der Herd betätigt werden. Also das sind ja nochmal ganz andere Voraussetzungen. Und wir versuchen das bei uns umzusetzen. Das ist fest bei uns im Modulkatalog der Universität vorgesehen.
Gerne, ja. Gab es eine Ergänzung aus Bonn?
Ja, ich würde gerne noch ergänzen, dass ich mich sehr freue, dass ja an der Hochschule in Flensburg auch sehr konkret mit Unterrichtsmaterialien des Bundeszentrums gearbeitet wird. Wir sind ja da im engen Austausch und machen auch gemeinsame Projekte. Es gibt ja für die Grundschüler in Deutschland, 3., 4. Klasse, den Ernährungsführerschein mit einer sehr genauen Anleitung auch für Lehrkräfte, wie sie das umsetzen können, sich ein Frühstücksbrot zu machen oder Salate zuzubereiten. Und eine Hausaufgabe ist dann zum Beispiel einen Möhrensalat oder Nudeln mit Tomatensauce herstellen. Und für die Schüler in der weiterführenden Schule gibt es ja dann die Schmexperten. Das sind Unterrichtskonzepte, entweder auch für den Klassenraum oder für die Lernküche, wo dann auch warme Gerichte zubereitet werden. Und das ist auch so unsere Intention, dass das bekannt wird und dass das auch in die Ausbildung der Lehrkräfte einbezogen wird, damit die Materialien kennen und das dann später im Unterricht auch nutzen können. Von daher freue ich mich, dass Frau Plinz heute dabei ist, weil wir ja auch auf diesem Thema Ernährungskompetenz unterstützen, sehr eng zusammenarbeiten.
Jetzt wollen wir heute aber natürlich auch ganz konkret auf das schauen, was man in der Küche tun und machen kann. Und da würde ich Sie gerne einladen zu einem Besuch bei Petra Farmer in Köln. Die ist sehr engagiert, was den Umgang mit Lebensmitteln angeht. Meine Kollegin Judith Bauer hat sie besucht und dabei festgestellt, Mensch, da gibt es wirklich wahnsinnig viel in den Schraubgläsern bei Petra Farmer im Keller.
In Petra Farmers Küche stehen viele Gefäße mit geheimnisvollem Inhalt. Auf den zweiten Blick erkennt man ganze Knoblauchknollen in dunkler Flüssigkeit oder kleingeschnittene rote Beete. Petra Farmer kocht gerne und sie muss oft sehr viel Gemüse auf einmal verarbeiten.
Durch Zufall bin ich in eine Solawi eingetreten, das ist solidarische Landwirtschaft. Das heißt, regional und saisonal kriegt man das Gemüse, was dort angebaut wird. Und üblicherweise hat man große Mengen von irgendwas, wo man sich schon das ganze Jahr drauf gefreut hat, aber die Mengen sind dann so groß, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, wohin damit und irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen.
Wenn sie viel Kohl bekommt, macht Petra Farmer Sauerkraut. Gerade ist welches fertig geworden. Sie hat Kurkuma und Karotten hineingemischt und viel Ingwer. Kurkumakraut. So etwas gibt es im Supermarkt nicht. Ein Grund, warum Petra Farmer so gerne Lebensmittel einmacht.
Weil es eben dem eigenen Geschmack angepasst ist. Alle Stoffe, die man nicht drin haben will, sind nicht drin. Wunderbar für Allergiker. und eben auch für den persönlichen Geschmack, der in der Familie herrscht.
Erst während der Pandemie hat sie das Hobby für sich entdeckt. Sie war in Kurzarbeit, hatte Zeit und fand auf Facebook eine Gruppe mit Tipps rund ums Einmachen. Seitdem kocht sie alles Mögliche ein. Auch Klassiker wie Marmelade und Gelee.
Manchmal kaufen wir uns gerade Aprikosen, die lecker aussehen, aber nicht lecker schmecken. Aber als Marmelade sind die dann richtig klasse. Weil wenn die nicht so ganz reif sind, und die werden hier ja oft nicht so ganz reif verkauft, gelieren die viel besser und mit dem Zucker kommt dann das Aroma richtig super durch.
Im Winter freut sie sich, wenn sie ein Glas mit Obst aus den wärmeren Monaten öffnen kann.
Ja, das ist toll. Also das macht man ja schon mal gerne für Besuch und das ist dann schon so ein richtiger Überraschungseffekt, weil, oh, wo hast du die denn jetzt hergekriegt? Und es ist natürlich auch lecker. Man kann die Sachen ja auch alle im Supermarkt kaufen. Aber da sind sie nicht unbedingt so lecker wie selbstgemacht.
Petra Warmer ist es wichtig, dass kein Essen weggeworfen wird. Das regt sie in der Küche zu viel Kreativität an.
Aus Apfelschalen mache ich zum Beispiel gerne Gelee. Es gibt ein paar Gerichte, wie zum Beispiel die Selleriesuppe. Da gehören ganz viele geschälte Äpfel rein. Ja, und dann nehme ich die Schalen und das Kerngehäuse und mache daraus Apfelgelee mit ein bisschen Vanille. Sehr lecker. Schmeckt halt total nach Apfel, ne?
In ihrem Kühlschrank steht außerdem immer ein Glas Kimchi. Saures, fermentiertes Gemüse, wie man es in Korea isst. Das gibt es bei ihr zu Spargel mit Kartoffeln. Durch die Fermentation wird das Gemüse nicht nur haltbar gemacht, es erhält auch einen ganz eigenen Geschmack. Petra Warmer kocht außerdem gerne ganze Gerichte ein. Reis mit Bohnen, Kichererbsen oder Gulasch füllt sie in Gläser mit Schraubverschluss, stellt sie bis zu 2 Stunden in kochendes Wasser und holt sie dann mit einer Zange heraus.
Dann hört man das Ploppen und das geht ziemlich schnell. Also die ersten 5 bis 15 Minuten macht es dann plopp, 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 plopp. Ein wunderschönes Geräusch.
Die Gläser lässt sie 24 Stunden lang in Ruhe. Danach sind sie praktisch ewig haltbar, sagt sie. Besonders gut funktioniere das mit solchen Gerichten, die ohnehin lange kochen müssen. Zum Beispiel Erbsensuppe. Sogar Käsekuchen kocht Petra Warmer regelmäßig ein.
Wenn man erstmal damit anfängt, dann sieht man eigentlich nur noch Schraubdeckelgläser und Sachen, die man einkochen kann, überall um sich herum.
Judith Bauer über alles Mögliche, was man einkochen kann bei Petra Warmer. Käsekuchen haben wir gerade gehört, Frau Bünning-Fesel. Ja. Haben Sie sowas schon mal probiert?
Ja klar, das mache ich auch. Das mache ich auch. Ich liebe diese Einmachgläser. Ich habe eine ganze Reihe davon. Und in der Tat ist das eine tolle Methode, in solche Sturzgläser, die also ganz gerade sind. Oder es gibt auch so Gläser, die so Puddingform unten haben, dass man da die zur Hälfte mit einer Käsekuchenmasse füllt. Käsekuchen brauche ich nicht unbedingt einen Boden. Und wenn ich die dann heiß aus dem Ofen nehme, dann lege ich den Gummiring und den Deckel drauf und mache die Klammer drauf, wenn sie kalt geworden sind. Ich stelle sie dann in der Tat nicht ein halbes Jahr in den Vorratsschrank, sondern ich lasse sie dann auch eher im Kühlschrank stehen. Aber so ein Kuchen hält sich da 1, 2, 3 Wochen ganz wunderbar. Und so habe ich dann mal einen kleinen Kuchen im Kühlschrank. Das kann man auch mit anderen Kuchen machen. Also das klappt auch.
Das heißt, der Kuchen backt eigentlich, während er im Ofen ist?
Der Kuchen backt im Glas.
Also Sie machen nicht den Kuchen vorher fertig und füllen den dann ins Glas. Sondern den Teig ins Glas?
Genau, diese Einmachgläser sind halt hitzebeständig. Die kann man auch in den Backofen stellen. Und dann füllt man die Kuchenmasse direkt ins Glas. Das kann man auch mit einem Rührkuchen machen, da gibt es wahnsinnig viele Rezepte und man muss halt aufpassen, dass er nicht über den Rand läuft, wenn man dann den Gummiring und den Deckel nicht mehr drauf machen kann. Aber wenn er dann gar ist, direkt verschließen, damit dann, wenn das abkühlt, der Unterdruck entsteht und dann eben eine längere Haltbarkeit, als wenn der Kuchen ohne dieses Vakuum dann aufbewahrt wird.
Warum, Herr Wittig, ist der Unterdruck so wichtig?
Auch hier geht es wieder um die Mikroorganismen. Die, wie Schimmelpilz zum Beispiel, das ist ja bei Kuchen besonders relevant, benötigt Sauerstoff. Und wenn ich den Sauerstoff entziehe, mache ich ja, indem ich das Ganze erhitze, dann ist im Prinzip nur Wasserdampf drin. Und wenn das Ganze abkühlt, dann entsteht dieser Unterdruck, dann kann der Schimmel nicht mehr wachsen und dadurch wird das Ganze länger haltbar.
Das heißt, ideal wäre es, wenn der Kuchen dann nach dem Backen das Glas bis quasi 1 Millimeter unterm Rand füllt.
Kriegt man nicht immer so hin.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Wie schafft man das?
Ja, also wenn der ein bisschen hochkommt, dann drücke ich den auch mit dem Deckel runter. Ich hatte letztens 3 Gläschen mit Käsekuchen gemacht und habe die dann kalt werden lassen. Und bei 2 hat der Deckel dann gehalten, da war der Unterdruck entstanden. Und beim 3. war der Deckel dann locker, da hat es nicht so richtig geklappt. Und das ist der, den man dann zuerst isst. Und die anderen, die halten dann ein bisschen länger.
Wichtig dabei ist, dass man schon ein bisschen Raum oben hat. Denn der Unterdruck, der kann ja erst entstehen, wenn Raum da ist, wo der Unterdruck sich ausbilden kann. Also das heißt, wenn das nicht ganz so voll ist, ist das gar nicht so schlimm.
Genau.
Marmelade, Trockenobst, Rumtopf und Co. Darüber reden wir heute hier im Marktplatz. Vorräte aus dem eigenen Garten und wie man sie haltbar machen kann. Darüber reden wir gerne auch mit Ihnen gleich weiter. Und da ist tatsächlich schon ein bisschen etwas hereingekommen. Zum Beispiel von Ulrike Hein. Sie schreibt, sie sucht einen Tipp, wie man gelbe Zucchini gut haltbar machen kann. Von denen hat sie wohl Unmengen geerntet. Wir denken da kurz drüber nach und geben Ihnen die Antwort gleich nach den Nachrichten. Der Marktplatz mit Armin Himmelrath, mit Claudia Plinz von der Europa-Universität Flensburg, dort mit dem Schwerpunkt Ernährungs- und Verbraucherbildung im Bereich Sachunterricht unterwegs, mit Margareta Bühning-Fesel, Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung, und mit Georg Wittig, Professor für Lebensmittelwissenschaft an der Hochschule Niederrhein und gleichzeitig Dekan des Fachbereichs Ökotrophologie. Und dieser Marktplatz natürlich wie immer auch mit Ihnen, wenn Sie anrufen, wenn Sie uns mailen. Eine Mail geschickt hat Ulrike Hein, das hatten wir eben schon kurz angesprochen, und sie hat gefragt, ich habe so viele gelbe Zucchini, da ernte ich gerade Unmengen, was kann ich damit tun? Wir haben direkt zwei Antwortvorschläge. Frau Plinz, fangen Sie an.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage von Frau Hein, denn auch ich ernte derzeit viele Zucchini bei uns im Garten. Und ich bin letztes Jahr auf die Idee gekommen, sie einzulegen. Also, dass sie sauer eingelegt werden mit Essig, mit Zucker, mit Salz. Und ich ernte sie auch nicht ganz so groß, muss ich dazu sagen, dass man auch wirklich noch so die Scheiben halbieren kann, um sie dann in die Gläser zu bekommen. Das Ganze über Nacht auch einziehen zu lassen. Und wichtig ist eben, ja, bei diesem Einlegen, dass es auch bei 90 Grad so ein bisschen eingekocht wird, damit das so ein bisschen ziehen kann. Ich mische das aber auch gerne mal. Also man kann zum Beispiel auch nochmal Paprika mit reintun, dann hat man das so ganz kreativ auch noch ein bisschen bunt gestaltet, die Gläser. Also man muss dann nicht nur bei den Zucchini bleiben. Dann habe ich nicht im Winter auch eine größere Auswahl. Ich kann das so als Antipasti dann auch nutzen. Ich kann das als Beilage nutzen zu Hauptgerichten und kann es wirklich sehr gut erstmal ein bisschen dunkel auch wegstellen, wenn möglich. Ja, also das ist das, was man mit Zucchini auf jeden Fall sehr gut machen kann. Man kann sie sich auch einfrieren. Auch da muss man ein bisschen schauen, wenn man zu große Zucchini hat. Das Innenleben ist ja häufig dann sehr weich und kernig. Das ist dann häufig durchs Einfrieren, wenn man es auftaut, sehr weich wird. Aber ich habe auch schon Zucchini-Cremesuppen gemacht und die dann eingefroren. Und das hat sehr gut funktioniert.
Verständnisvolles Lachen von Frau Bühning-Fesel.
Genau, also der Tipp mit dem Einlegen, den hätte ich auch gehabt. Wir haben bei unserer Initiative Zu gut für die Tonne Rezepte und da gibt es auch ein Zucchini-Einlegerezept. Ein Tipp, den ich hätte, das Rezept gibt es auch bei uns auf der Website, dass man mit Zucchini auch Gemüsechips machen kann. Also es gibt ja bestimmtes
Gemüse. Oh, wie machen Sie das?
Wie Karotten, Süßkartoffeln oder eben Zucchini. Da hobeln Sie ganz dünne Scheiben und das sollten dann auch nicht die großen Zucchini sein, die schon dieses weiche Innenleben haben. Also ganz dünne Scheiben hobeln und dann auf dem Backblech verteilen bei 80 Grad, so für 20 Minuten trocknen und danach dann die Backofentür aufmachen und alles dann nochmal ein bisschen höher bei 120 Grad für 20 Minuten, also so zwei Durchgänge und beim zweiten Durchgang dann das Wasser entweichen lassen, ein bisschen Öl drüber träufeln und wenn die knusprig sind, kann man noch vielleicht ein bisschen Kräutersalz oder andere Kräuter drüber tun, aber dann ist das eine schöne Alternative zu den Chips, die sonst gerne gegessen werden. Also wie gesagt, Zucchini, Süßkartoffeln, Karotten, rote Beete, dünn gehobelt im Backofen, eignen sich für Gemüsechips.
Herr Wittig, wollen Sie auch noch was ergänzen?
Bei den Rezepten bin ich nicht der wirkliche Ansprechpartner.
Aber was fasziniert Sie sozusagen als Lebensmittelchemiker oder Lebensmittelspezialist, wenn Sie jetzt diese verschiedenen Varianten und Vorschläge hören?
Das sind ein paar neue Aspekte für mich. Für mich wäre die gängige Variante jetzt bei den gelben Zucchini entweder das Einfrieren. Daraus kann man dann nachher alles machen, was man machen möchte, sofern man es erhitzt. Oder man bereitet schon die Lebensmittel vor, die Suppe zum Beispiel, und friert dann die fertig zubereiteten Lebensmittel ein. Dieser Aspekt mit dem sauren Einlegen, das ist sicherlich eine sehr interessante Sache. Etwas, was es früher als Haltbarkeitsmachung sehr häufig gegeben hat, das ist heute so ein bisschen aus dem Blickwinkel geraten. Aber das ist natürlich eine effektive Sache. Und das Trocknen als Chips, das ist etwas, was den Genuss fördert. Gut, Chips herstellen ist natürlich sehr energieaufwendig, das muss man auf der anderen Seite sehen. Aber so als Leckerei zwischendurch anstelle von Kartoffelchips ist das sicherlich auch eine schöne Sache.
Da schiebe ich aber direkt mal eine Frage von Herrn Meyer aus Wiesbaden rein. Der hat uns gemailt und sagt, er sei leidenschaftlicher Hobbykoch, fragt sich aber, wie ist denn da so die Öko- und Energiebilanz bei den verschiedenen Methoden? Was muss man da beachten?
Also wir können ja nochmal beim Trocknen bleiben. Ich hatte das extra nochmal nachgeguckt, weil ich mir die Frage auch gestellt habe, den Backofen da stundenlang laufen zu lassen. Also es gibt Empfehlungen, dass es, wenn man das häufiger macht oder wenn man sich mit anderen Familien zusammentut, dann lohnt sich energetisch die Anschaffung eines Dörrofen, also so ein Dörrgerät, was dann mit Heißluft arbeitet. Das ist nicht so energieaufwendig. Ich habe aber auch Quellen gefunden, wenn man den Backofen sehr, sehr niedrig stellt und dann aber natürlich längere Zeit braucht, dann ist das auch nicht so aufwendig. Von daher muss man gut überlegen, mache ich es vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, wenn die Zucchini-Welle rollt, dann geht der eigene Backofen. Aber wenn man es häufiger macht und auch mit verschiedenen Gemüsearten macht, dann lohnt sich vielleicht so ein Dörrapparat. Also ich weiß von unseren Nachbarn, die haben so ein Dörrapparat, weil die immer unendlich viele Äpfel haben und dann sehr gerne viele Äpfel trocknen und das dann als schönen Snackvorrat im Schrank haben.
Wir schauen mal nach Berlin zu Frau Kortlang, die sich bei uns gemeldet hat. Guten Morgen, Frau Kortlang.
Ja, schönen guten Morgen. Das ist ja wunderbar, dass da so viele Tipps hin und her gewälzt werden. Ich versuche auch so mein kleines Bestes zu tun, um Dinge haltbar zu machen. Und der erwähnte Dörrapparat wird bei mir jetzt auch genutzt, gerade sogenannte Fruchtleder herzustellen. Und ich habe aber gesehen, bei den Zutaten, die ich gewählt habe an Obst, ist es leider auch gerissen, aber das...
Jetzt müsst ihr uns, glaube ich, sagen, was Fruchtleder sind.
Ja, man kann die so auch schon ganz kostspielig kaufen, gewissen Läden. Das ist reines Obst, also genau, gemust, also ganz plan gemust und dann ausgelegt auf eine Platte halt und im Dörrautomaten bei 40 Grad ist es auch eigentlich sehr gut machbar, aber es muss also genügend klebrig sein einerseits und dann aber auch wieder nicht zu klebrig, um ja so eine Geschmeidigkeit zu haben. Genau, das wollte ich auch nochmal reingeben, da der der Gebrauch des Dörrautomaten gerade erwähnt wurde. Und das ist auch sehr lange haltbar, wenn man das gut vor gewissen Motten verbirgt.
Darf ich Sie kurz was dazu fragen? Sie haben noch einen zweiten Punkt, ich weiß. Aber darf ich kurz was fragen? Wie viel haben Sie bezahlt für den Dörrautomaten? In welcher Größenordnung muss man da mit Investitionen rechnen? Nur mal so eine Hausnummer.
Genau, ich habe den schon einige Jahre und es gibt verschiedene mittlerweile. Also dieser war wirklich nicht preiswert. Also ich glaube 500 ungefähr hat er sicherlich schon gekostet. Aber es gibt ja viele einfachere Varianten. Genau, das sagte die Dame ja eben auch, je nachdem, wie man das gebrauchen kann. Ne? Mhm. Ob man es einmal im Jahr braucht, ist es sicherlich nutzlos. Aber wenn man auch zum Beispiel Nüsse eingeweicht und wieder hat und sie wieder trocknen will, und das hat bei mir, also finde ich, schon einen Sinn.
Der Kollege aus der Technik flüstert mir gerade aufs Ohr, man könne auch Pilze ganz wunderbar darin trocknen. Also den Hinweis vielleicht auch noch. Sie hatten noch einen zweiten Punkt.
Und andere Gemüsesorten eben auch.
Ja, genau, klar.
Und was ich aber eigentlich fragen wollte, ist zum Vakuumieren. Ich weiß, das macht jemand professionell mit Obst, um da eine rohe Marmelade draus herzustellen. Das klappt. Ich habe aber keine Ahnung, wie das jetzt im Privathaushalt eben gehen kann. Was braucht man dafür und ob man das als Privathaushalt auch roh vakuumieren kann und nicht gekocht irgendetwas und wie lange das haltbar wäre.
Wer möchte?
Ich Genau, ich kann gerne anfangen, weil ich in der Tat mir solche Dosen oder auch Beutel zum Vakuumieren mit so einem Gerät mal besorgt habe, aber nur, um kurzfristig etwas haltbar zu machen, also irgendein Gemüse, was ich geschnitten habe und den Rest dann ein, zwei Tage später verwenden will, oder wenn ich frisches Obst habe, dann tue ich das in diese Dose und vakuumiere das, aber das ist immer nur für wenige Tage, oder man friert es eben ein, aber ein Obstmus in diesen Vakuumbeutel tun, das vakuumieren und dann glauben, dass es länger hält, das reicht nicht, weil da die Erhitzung oder auch Zucker oder Säure fehlt. Das würde ich so über einen längeren Zeitraum nicht empfehlen. Ich denke, Herr Wittig stimmt mir dazu.
Das ist vollkommen richtig. Das Vakuumieren schließt den Sauerstoff aus. Sauerstoffausschluss ist einerseits wichtig, dass die Farbe erhalten bleibt zum Beispiel und auch das Schimmelwachstum zu unterdrücken. Aber eine wirklich sichere Art des Haltbarmachens ist das Vakuumieren allein nicht, sondern das muss immer mit einer zweiten Maßnahme gekoppelt sein. Wenn Sie diese sogenannten Rohprodukte betrachten, die unter Vakuum verpackt sind, dann ist da in der Regel noch eine Hochdruckbehandlung mit verbunden, die im Prinzip Mikroorganismen abtötet. Das kann man aber im Haushalt selber nicht machen, sondern das sind spezielle Anlagen, die gibt es auch nicht ganz viel. Da kann man vielleicht so etwas in dieser Richtung machen. Ansonsten, wie Frau Bühning-Fesel eben schon sagte, muss es entweder mit einem Erhitzen gekoppelt sein oder mit Gefrieren, also eine Temperatureinwirkung, das ist immer noch das Einfachste.
Das heißt, wir reden da bei den Vakuumpumpsystemen, über die wir gerade sprechen, von einer Haltbarkeit, die ich im Haushalt jetzt ohne weitere Behandlung herstellen kann, von wenigen Tagen.
Genau, also man sagt so, dass es bis zu 5-mal länger hält. Also wenn ich frische Himbeeren kaufe, dann stelle ich das in so eine Vakuumschale, vakuumiere das und stelle das in den Kühlschrank und das hält ein bisschen länger, als wenn ich die Himbeeren so kalt stelle. Also das ist ganz gut. Und was auch ganz gut ist, wenn ich dann etwas einfriere, also was weiß ich, eine Dose oder eine Schachtel mit Bohnen aufmache, nur die halben, also Gefrierbohnen, die andere Hälfte dann weiter einfrieren will, dann gebe ich das auch in so eine Tüte und das ist platzsparender für den Gefrierschrank, weil sich das ja zusammenzieht und viel weniger Platz einnimmt.
Frau Kortlang, alles beantwortet?
Nein.
Nein. Also.
Also der letzte Punkt geht noch zum Alkohol hin. Also ich erinnere mich aus meiner Kindheit, dass Marmeladen oben, also auf der obersten Schicht, wenn sie noch heiß waren, mit einer Lage Alkohol bedeckt wurden und der dann verbrennen musste. Aber ich erinnere es nicht ganz genau. Vielleicht weiß Ihr Ökotrophologe noch etwas
dazu. Da habe ich eine andere Erinnerung von meiner Großmutter. Die legte immer so alkoholgetränkte Zellophanpapierchen da drauf. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Idee dahinter ist, Alkohol desinfiziert. Wobei, da müssen wir uns ganz klar bewusst machen, die Alkoholkonzentrationen, die wir mit den handelsüblichen Alkohol, ja, den wir da aufbringen, also irgendwelche höherprozentigen Getränke, das reicht nicht aus zum Desinfizieren. Das vermindert das Wachstum. Wenn ich Alkohol, ja, ich kenne das auch noch von meiner Mutter und meiner Großmutter, diese Zellophanpapier dann durch eine Alkohollösung, durch irgendein Korn oder so durchziehen, das macht das nochmal ein bisschen sauberer, aber das ist jetzt keine sichere Art oder etwas, was das Ganze besonders sicher macht und das Schimmelwachstum beispielsweise dauerhaft unterbindet.
Also was wirklich wichtig ist, super hygienisch arbeiten, die Gläser mit kochendem Wasser ausspülen oder auskochen, vor allem die Deckel auskochen oder auch immer mit heißem Wasser und dann auch nicht abtrocknen, also nicht danach mit einem Geschirrtuch da reingehen, weil dann wieder Mikroorganismen reinkommen können, und dann wirklich heiß einfüllen, auch mit einem Trichter, sodass am Rand auch nichts liegen bleibt, sodass dann vielleicht auch wieder Luft reintreten kann, dann richtig fest zudrehen, und das reicht eigentlich, da muss man nicht mehr machen.
Frau Kortland, herzlichen Dank nach Berlin, und wir gehen weiter nach Neuwied zu Frau Güttler. Guten Tag.
Hallo, Inge Güttler aus dem sonnigen Deichstadt Stetzen-Neuwied am Rhein. Ich grüße Sie recht herzlich. Mein Tipp wäre, aus Faulheit entstanden. Auf unserer Terrasse draußen stehen große Blumentöpfe voll mit kleinen Cherry-Tomaten jedes Jahr. Mhm. Und die wachsen und werden reif bei diesem Wetter, unglaublich. Und am Ende des Jahres, so Oktober, irgendwann müssen diese komisch werdenden Gebüsche, die Reste der Tomaten abgenommen werden, weil die Töpfe müssen weg wegen des Frostes. Und dann hängen aber noch grüne kleine Cherry-Tomaten an diesem trockenen Gedörrsträuchelkram dran. Und auf einen Haufen habe ich das gelegt und dachte, was machst du, das sind so viele. Zeitung unten drunter, das ist sehr wichtig, eine trockene, unlackierte und ohne Farbfotos, eine Rheinzeitung beispielsweise, also Papier. Eingewickelt, diesen ganzen Haufen, wohin damit? Und ich habe einen Vorratsraum und dann gibt es so Schränke unten drunter mit Nischen. Stopf unter dem Schrank unten drunter, dieses ganze Bündel. Und irgendwann muss ja da sauber gemacht werden. Meistens so im Januar, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist. Ich ziehe, oh Gott, denke ich, meine die ganzen Tomaten da unten drunter, ziehe raus. Die waren rot. Die sind in dieser dunklen, trockenen Zeitung nachgereift. Mhm. Dunkelrot und zuckersüß. Das hat keine Energie gekostet und war total lecker und unerwartet im Januar des nächsten Jahres.
Wow.
Ja, kann ich also jedem empfehlen, der dann irgendwie solche vielen kleinen Knüdeltomaten da hat, das zu machen.
Alle beeindruckt hier, nicht wahr, Frau Plinz?
Ja, auf jeden Fall. Und das Tolle ist ja auch
entstanden, ja, weil was, und tut mir leid, dann das Ganze wegzuwerfen vorher, ja, wenn es abgenommen wird, ja, auf der Terrasse.
Frau Plinz.
Ja, und das Tolle ist ja, dass wir ja nicht unbedingt den eigenen großen Garten benötigen. Mhm. Ne? Wie wir sehen, wir können das auf einer Terrasse machen. Wir können auf dem Balkon ja auch Gemüse, Kartoffeln und Kräuter und Gewürze eben anpflanzen und die dann, wie Frau Güthler jetzt auch sagt, dann eben nicht wegwerfen, sondern eben auch weiterverwenden. Gut, denn nicht alle haben ja einen Garten.
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Mit anderen Sachen, Gemüse, Sachen habe ich das nicht gemacht, sondern ich kann mich nur in diesem Verfahren auf Tomaten, auf Cherry-Tomaten, keine dicken Fleischtomaten.
Ja. Aber Herr Wittig, könnte das bei anderen Früchten auch oder anderen Gemüsesorten auch funktionieren?
Nein, das hängt von der Art der Pflanze ab. Die Tomaten sind eine besondere Form von Pflanzen, sogenannte klimakterische Pflanzen. Und da reifen die Früchte nach. Das haben wir auch noch in anderen Fällen. Wir kennen das alle von grünen Bananen beispielsweise. Da reifen die Früchte nach. Das heißt, nach der Ernte laufen noch Stoffwechselprozesse in der Frucht ab, die letztendlich die Reifung bedeuten. Und der Umstand, dass das Ganze jetzt im beschriebenen Fall von der Frau Güthler im Dunkeln abgelaufen ist, bedeutet, dass das sehr langsam abläuft. Normalerweise braucht man ein bisschen mehr Licht. Und da das sehr langsam abläuft, ist das gut vorstellbar, dass sie dann eben auch noch nach so langer Zeit einwandfrei sind, nicht ausgetrocknet sind, weil die Reifung eben nicht so schnell vorangegangen ist. Tomaten werden irgendwann, wenn wir sie normalerweise haben, ja, unansehnlich und man möchte sie vielleicht nicht mehr, sehen nicht mehr so schön aus. Ganz einfach, weil die Reifung vorangeschritten ist. Mhm. Und in dem Falle war es eine sehr, 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 sehr langsame Reifung. Und solange die Tomaten noch unreif sind, kommt da auch kein Schimmel dran. Also solange da noch was tut, also das ist gut vorstellbar. Aber für andere Arten von Früchten, Blätter und so weiter sowieso nicht, aber für andere Arten von Früchten sehe ich das nicht so gut.
Mhm. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Frau Güther, wenn Sie weitere Erfahrungen machen, rufen Sie uns gerne im nächsten Jahr wieder an. Dann gucken wir, was Sie dann ausprobiert haben. Und wir sind ja für Tipps dankbar. Wir gehen weiter zu Herrn Schnitzer nach Berlin. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen, hier Dirk Schnitzer. Ich bin zur Marmeladenherstellung gekommen, weil ich als Diabetiker den vielen Zucker da drin nicht mochte und verwende da als Ersatz eben Birkenzucker und Geliermittel. Und wollte das nur so als Tipp mal geben, weil das funktioniert scheinbar auch ganz gut. Und vielleicht die Frage dazu, ob das mit dem, ob die Konservierung halt fast identisch ist. Also meine Erfahrung ist, das hält auch sehr lange, sogar ungekühlt. Und das war, fand ich eigentlich ganz positiv.
Wie unterscheidet sich Birkenzucker von regulärem Rohrzucker, Herr Wittig?
Das ist ein anderer Zucker. Die Wirkung auf das Wasser, also der Zucker wirkt vor allem deshalb, weil er das Wasser bindet. Die Wirkung auf das Wasser ist bei den anderen Zuckern genauso. Also sie können auch mit Fructose oder sonstigen Zuckern können sie diese Konservierung erreichen. Und das ist das, was jetzt in diesem beschriebenen Beispiel der Fall ist. Man hat einen anderen Zucker eingesetzt, der hat das Wasser gebunden und die Sache wird haltbar. Die Problematik bei dem Birkenzucker ist, es ist halt auch ein Zucker und es ist ein Zucker, den wir normalerweise nicht gut verstoffwechseln können. Und wenn wir das dann in Produkte reinpacken, wo wir viel von essen, dann kann es eben auch Probleme mit der Verdauung geben, wie das bei anderen Zuckern auch ist. Von daher ist das eher eine Frage der Verträglichkeit. Aber die Wirkung für die Haltbarmachung ist da ähnlich wie bei normalem Haushaltszucker.
Kann man sagen, es gibt einen bestimmten Zucker, der vielleicht am gesündesten ist?
Der gesündeste Zucker ist weniger Zucker.
Und das trifft für alle Zuckersorten zu, so?
Naja, sie brauchen Zucker, den sie verstoffwechseln können. Und da sind die gängigen eben erstmal die Glucose und letztendlich auch der Haushaltszucker, also die Saccharose, die wir gut verstoffwechseln können. Fructose geht auch bis zu einem gewissen Maß. Andere Zucker, wenn man nicht viel davon isst, kann man die auch alle vertragen. Aber wenn man viel davon isst, kommt das halt dann zu Verdauungsproblemen.
Herr Schnitzer, vielen Dank für den Hinweis auf den Birkenzucker, der in Ihrem Fall ja geholfen hat. Und genau, wir schauen nochmal auf einen Punkt, der vorhin ganz kurz angesprochen wurde. Wir haben am Anfang der Sendung sehr viel über Marmelade gesprochen, dann fiel dreimal das Stichwort Gelee. Wo liegt denn da der Unterschied zwischen Erdbeermarmelade und Erdbeergelee?
Naja, einmal ist es so, dass die Erdbeermarmelade gar keine Marmelade ist, sondern eine Konfitüre. Denn nach den deutschen Regelungen, es gibt die Konfitürenverordnung, ist Marmelade eine Zubereitung aus Zuckerarten und Zitrusfrüchten, also Fruchtmark, Schale, Saft von Zitrusfrüchten. Das darf in Deutschland Marmelade heißen. Und bei der Konfitüre haben sie dann das, was wir langläufig Marmelade nennen. Das ist dann eine Zuckerart und eine oder mehrere Fruchtarten. Also das ist dann die Erdbeermarmelade, die im Regal dann Konfitüre heißt. Und beim Gelee haben sie dann eine Zubereitung auch wieder mit Zucker und Säften oder wässrigen Auszügen. Und Gelees enthalten eben keine Fruchtstücke. Und wenn sie eine Konfitüre oder Marmelade kaufen, die noch mit extra bezeichnet wird, dann heißt das, dass dann höherer Fruchtgehalt drin ist. Und alles das, was auf diese jetzt nicht zutrifft, das wird dann als Fruchtaufstrich bezeichnet. Also da gibt es dann bestimmte Früchte mit weniger Zucker, die dann püriert werden oder mit Apfel- oder Agavendicksaft gesüßt werden. Und solche Fruchtaufstriche haben dann sehr, sehr hohe Fruchtgehalte mit 55-75%. Es hängt auch vom Pektingehalt der eingesetzten Früchte ab. Also Gelee ist wässrig, Marmelade ist Zitrusfrucht und Konfitüre ist stückig, cremig gekocht.
Danke für die Einordnung. Andreas Küstermann hat sich bei uns gemeldet. Schönen guten Tag.
Tag schön.
Schießen Sie los. Was kochen Sie gerade ein?
Im Augenblick koche ich gar nichts ein. Ich habe jetzt immer mal wieder das Thema verfolgt und das Thema Energie ist natürlich ganz interessant. Das ist bei uns nicht ganz so wild, weil wir haben Eigenstrom und machen also sozusagen Strom und Hitze mit Solarenergie. Aber man kann natürlich auch davor schon sehr gut konservieren. Wir haben ganz viel Obst im Garten und an der Ostsee auf Rügen ist das Klima bis Oktober, November sehr mild. Das heißt, wir können die letzten Äpfel im November ernten und die kommen dann in den Bauwagen und dort liegen sie kühl und dunkel und die letzten kann man dann im April, Mai essen und das geht ganz ohne Energie. Und dann haben wir noch einen schönen Keller mit 10 Grad sowas, manchmal noch ein bisschen weniger. Und auch dort geht ein Fass mit Sand drin für rote Beete und Kohlrabi und auch das geht völlig ohne Energie zu konservieren.
Das Fass mit Sand interessiert mich und das gebe ich direkt mal weiter an hier die Fachleute in unserer Runde. Warum Sand und was steckt man da rein?
Wollen Sie anfangen?
Herr Wittig.
Ich kann gern anfangen. Also Sand ist einfach als Füllmaterial und als letztendlich auch als Masse, die etwas speichert. Außerdem können Sie mit dem Sand eine gewisse Feuchtigkeit einstellen, sodass das Ganze ein vernünftiges Klima bekommt. Sie können da auch andere Dinge reintun. Sie müssen auch gar nichts reintun, wenn Sie das dicht packen. Ich erinnere mich noch daran, meine Eltern haben früher die Möhren in einem Topf einfach, der in die Erde eingegraben war, dicht gepackt und dann verschlossen und dann waren die genauso gut haltbar. Das war also gut klimatisiert. Der Sand dient einfach dazu, das Klima aufrechtzuerhalten bei dieser ganzen Geschichte. Da wachsen keine Früchte mehr nach, sondern es ist einfach wirklich nur, dass das Gesamtraumklima konstant bleibt für die Lagerung.
Also wenn ich noch was dazu sagen darf.
Ja, gern.
Das Thema Sand, ich habe ein bisschen experimentiert, ist natürlich auch deswegen ganz wichtig. Ich habe die eine oder andere Knolle mal oben drauf liegen lassen, dann wird die schrumpelig und verliert die Feuchtigkeit. Mhm. Und der Sand konserviert eben die Feuchtigkeit und hält das Gemüse knackig frisch. Die Karotten habe ich natürlich vergessen, die kann man da auch reinpacken. Mhm.
Frau Bünding-Fesel noch kurz.
Genau, das ist eine sogenannte Miete, eine Erdmiete, die man machen kann. Und das ist Das ist so, dass das Gemüse ja ein bisschen Wasser abgibt und wenn die Erde drumherum ist dann, oder der Sand drumherum ist, dann nimmt er das auf und gibt es dann auch wieder ab, sodass dann so ein Klima entsteht, wo das, also dieses lagerfähige Gemüse, also diese ganzen Erdknollen, die ja sowieso in der Erde wachsen, die kann man da ganz gut dann auch überwintern oder auch das mit den Äpfeln. Das sind natürlich tolle Voraussetzungen, die Sie da haben. Nicht jeder hat einen kühlen Keller oder eine Miete oder einen Lagerraum, wo die Äpfel dann bis zum nächsten Frühjahr gut lagern können.
Herr Küstermann, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und für die Sandanregung, die für mich jetzt auch völlig neu war. Aber hier in der Fachleuterunde stieß das jedenfalls auf wohlwollende Zustimmung. Danke Ihnen für Ihre Meldung. Marmelade, Trockenobst, Rumtopf und Co. Vorräte aus dem eigenen Garten. Jetzt haben wir schon gehört, Marmelade heißt das gar nicht, sondern Konfitüre oder Fruchtaufstrich, Trockenobst, Rumtopf und Co. Und wir wollen darüber reden, wie man Gemüse, wie man Obst aus dem eigenen Garten oder vom Balkon möglichst haltbar machen kann. Die Expertinnen und Experten, die in dieser Runde mit dabei sind, sind Georg Wittig, er ist Professor für Lebensmittelwissenschaft an der Hochschule Niederrhein, Claudia Plinz von der Europa-Universität Flensburg, dort mit dem Schwerpunkt Ernährungs- und Verbraucherbildung in der Abteilung Sachunterricht und Margareta Bühning-Fesel, Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Und natürlich mit Ihren Fragen und Ihren Themen, Ihren Anregungen, die mein Kollege Thomas Meinhardt in der letzten Stunde schon gesammelt hat. Immer wieder am Telefon mit Anruferinnen und Anrufern gesprochen, vor allem aber auch in die Mails geguckt, Herr Meinhardt. Da sind ja etliche Themen zusammengekommen. Zeichnet sich schon irgendwas ab, was besonders viel gefragt wird?
Ja, also die Zucchini, das war ein Riesenthema und ich habe hier eine Mail mit einer ganz langen Liste, können wir vielleicht, wenn wir Zeit haben, nochmal drauf zurückkommen, aber es wurde ja dazu auch schon viel gesagt. Wir haben noch eine Frage an Frau Plinz von einer Hörerin, die sagt, ich koche selber sehr gerne Marmelade, achte natürlich auf Sauberkeit, Botulismus ist da ein wichtiges Stichwort, aber gerade deshalb hat sie so ein bisschen Bedenken, selbstgekochte Marmeladen von anderen anzunehmen oder man kann auch schon mal auf dem Flohmarkt selbstgemachte Marmeladen kaufen. Und die Frage eben, Frau Plinz, ist das berechtigt? Muss man da Angst haben oder merkt man sofort, wenn eine Marmelade vielleicht nicht so ganz sauber ist und welche Hygienetipps können Sie da noch geben?
Ja, also ich mache das ja meistens jetzt im Kreis meiner Studierenden. Da haben wir noch Glück, das ist der Eigenbedarf. Da brauchen wir jetzt auch kein Gesundheitszeugnis oder sowas in der Art. Natürlich wird sowas auf Flohmärkten auch verkauft. Ich sehe natürlich auch, wenn eine Konfitüre oder Marmelade auch schimmelig ist. Also wenn ich den Deckel aufmache, da sieht man ja auch schon den Schimmelbefall. Das ist natürlich eine Vertrauenssache, würde ich sagen. Also es wird ja auch immer wieder angeboten auf Flohmärkten oder auch auf Handwerkermärkten. Wichtig ist das, was Frau Bühning-Fiesel auch vorhin schon sagte, dass wir wirklich sterile Gläser haben. Also wenn ich das selber mache, dass ich da wirklich drauf achte, dass die Gläser sauber sind und dass der Deckel auch sauber ist, dass dieser Unterdruck eben auch entstehen kann. Und trotzdem kann es natürlich mal passieren, auch im eigenen Haushalt.
Vielleicht zu dem Thema Botulismus. Wenn Sie Obstkonfitüren haben, dann ist das eigentlich überhaupt kein Risiko, denn der Organismus Clostridium botulinum, der braucht ganz spezielle Bedingungen, um wachsen zu können. Dazu gehört beispielsweise, dass das Produkt nicht sauer ist. Wenn Sie Obstkonfitüren haben, sind Sie in der Regel, wenn wir mal von Bananen absehen, sind Sie in der Regel bei einem pH-Wert, also einem Säuregrad, wo diese Organismen nicht mehr wachsen und auch kein Gift mehr bilden können. Das Zweite, was wesentlich ist, dieser Organismus braucht viel verfügbares Wasser. Und wir hatten ja schon über das Thema der Haltbarmachung durch Wasserentzug gesprochen. Wenn ich eine Konfitüre herstelle mit entsprechendem Zuckergehalt, dann ist da kein verfügbares Wasser mehr, sodass da also auch nicht zu befürchten ist, dass da irgendetwas wächst. Allenfalls, aber auch da ist Botulismus letztendlich nicht das Thema, ist es, wenn ich jetzt so spezielle Konfitüren mit stark reduziertem Zuckergehalt habe. Da muss man da ein bisschen vorsichtiger sein, da hatte ich ja eben schon erwähnt. Da geht man normalerweise hin und gibt dann einen Konservierungsstoff zu, der das Ganze sicher macht. Aber im Großen und Ganzen kann man unterm Strich sagen, für Fruchtkonfitüren, für Dinge, die im pH-Wert sauer sind, ist Botulismus überhaupt kein Thema. Botulismus wäre etwas, was wir bedenken müssen, wenn wir in den Fleischbereich gehen. Da kann so etwas passieren. Da könnten diese Mikroorganismen wachsen. Das würde man dann aber bei Konserven auch feststellen, weil ein Charakteristikum bei diesem Organismus ist, dass er Gas bildet. Das heißt, dann hat man kein Vakuum mehr. Mhm. Wenn Sie eine Konfitüre haben und beim Aufmachen ploppt es nicht, dann sollte man schon mal gucken. In der Regel sind das dann aber eher Milchsäurebakterien oder ähnliche Bakterien, die Gas bilden, die dann dafür relevant sind. Oder die der Deckel hat nicht dicht geschlossen, weil da irgendwas auf den Rand gekommen ist. Aber wie gesagt, Botulismus bei Konfitüre, das ist ein Thema, da muss man keine Angst vor haben.
Eine Frage aber noch hinterher zur Konfitüre. Zwei Großmütter bei mir, zwei Theorien. Die eine sagte, wenn da Schimmel drauf ist, weg damit, schmeiß mal weg. Die andere sagte, ach komm, grub dann mit dem Löffel einen Zentimeter ab und sagte, jetzt geht's wieder. Was machen wir damit?
Auch, ja, so eine Großmutter hatte ich auch mit dem Schimmel. Ja, das hängt ein bisschen von der Flüssigkeit auch wieder ab. Dieser Schimmel, der da drauf ist, ist in der Regel ein Schimmel, der nicht unbedingt Toxin bildet. Toxinbildung.
Also giftige Stoffe.
Ja, giftige Stoffe. Bei Schimmel im Fruchtbereich, das ist eher ein anderer Schimmel, der ist so schwärzlich oder so. Dieser übliche graue Schimmel, der durch Verunreinigung kommt, der bildet in der Regel keine Toxine, keine Giftstoffe. Und wenn er sie bildet, dann müssen sie ja auch das Ganze durchdringen. Wenn ich eine Konfitüre habe, die fest geliert ist, dann ist da wenig Möglichkeit, das zu durchdringen. Und deshalb ist der Tipp, großzügig entfernen und den Rest weiter essen, durchaus akzeptabel.
Nehmen wir erstmal so mit. Thomas Meinert.
Ja, der Rumtopf, den müssen wir ja noch unbedingt ansprechen. Rum gehört rein, Früchte gehören rein, ist klar. Welche Früchte gehören aber nicht rein? Man kann ja viele reintun, aber Bananen, glaube ich, sollten nicht rein. Also welche Früchte gehören nicht rein? Und eine entscheidende Frage, nämlich braunen oder weißen Zucker?
Frau Bünding-Fesel, können Sie das?
Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Auch dazu haben wir Infos bei uns im Internet. Also geeignet ist reifes Obst der Saison. Moment, ich muss mal eben gucken. 54%iger Rum, also auf ein Kilo Obst 750 Milliliter, 54%iger Rum, dann ein halbes bis ein Kilo Zucker, hängt auch so ein bisschen davon ab, was man für Obst nimmt. Und dann können Reihen, Himbeeren, Pfirsiche, Pflaumen, Mirabellen, Aprikosen, die zerkleinert werden. Und bei einem Rumtopf kann man das auch saisonal Schritt für Schritt aufbauen. Also man fängt mit dem an, man kennt das ja zum Beispiel von den Erdbeeren, dass man damit anfängt und dann muss die Flüssigkeit immer so aufgegossen sein, dass oben nur noch Flüssigkeit ist und keine Früchte rausgucken. Und dann kann man das Schritt für Schritt immer wieder entsprechend auffüllen. Und dann muss der ungefähr, ja, wenn alle Früchte dann drin sind, nochmal 6 Wochen stehen. Und danach lagert das dann etwa ein Jahr. Und danach wird es dann nicht mehr so angenehm. Da werden die Früchte auch ein bisschen hart. Und das ist so die Zeit. Und dann fängt man ja nach einem Jahr vielleicht auch schon mit einem neuen Rumtopf an.
Brauner oder weißer Zucker?
Haben wir jetzt gar nichts dazu. Also das hängt auch ein bisschen vom Geschmack ab. Bei einem braunen Zucker haben sie immer noch so ein kleines bisschen so eine karamellige Note. Aber es geht beides.
Wir gehen nochmal zurück zu den Trockenfrüchten, wenn ich das richtig sehe. Zu Herrn Seelmann nach Hamburg. Schönen guten Tag.
Grüße Sie. Gruß in die Runde. Dörrobst, Dörrgemüse, da fiel mir ein, dass ich 1984 mal in Nordnepal, in Ladakh, in 3000 Meter Höhe ein Entwicklungshilfeprojekt gesehen habe. Ein deutsches Ehepaar hatte dort eine Kiste gebaut, geschätzt 40 mal 40 Grundfläche, 30 hoch, schwarz ausgemalt, ein hermetisch schließender Glasdeckel und ein weiterer Deckel mit einem eingelassenen Spiegel. Das Ganze wurde zur Sonne ausgerichtet und drin wurde Kuchen gebacken. Diese Idee lässt sich mit Sicherheit auch zum Dörren von Obst und Gemüse in irgendeiner Weise umsetzen. Und ich glaube, im Internet findet man da auch Bauanleitungen für Dörrapparate. Energiesparend, in heutiger Zeit ein wichtiges Thema. Und da wir sehr viel und sehr viel mehr Sonne in Zukunft haben werden, ist das, glaube ich, eine feine Methode, um Energie zu sparen und Obst, Gemüse zu konservieren.
Zustimmung bei Frau Bühning-Fesel.
Genau, ich habe ein bisschen recherchiert vor der Sendung und in der Tat solche Bauanleitungen gefunden im Internet. Wir haben auch eine Website verlinkt bei uns, wo man dann eine Anleitung findet, wie so ein Gerüst, ein Gerät gebaut werden kann, wo dann durch die Wärme und die Sonne das Obst oder Gemüse getrocknet werden kann. In der Tat ist das zu überlegen, ob man dann energiesparend auf die Art und Weise auch Obst und Gemüse haltbar macht.
Wo wir gerade schon, vielen Dank, Herr Seelmann, für den Hinweis, und wo wir gerade schon beim Blick sozusagen ins Internet sind und damit in die digitale Hilfswelt, lassen Sie uns zumindest kurz, Frau Bühning-Fesel, auch über Apps sprechen. Einmach-Apps, Haushalts-Apps. Ich weiß, dass Sie im Vorfeld da so mal ein bisschen geguckt haben. Sind das echte Helfer oder braucht man die eigentlich nicht?
Also ich finde es schon ganz praktisch, solche Apps zu nutzen, weil meistens ist es so, dass ich irgendwas an Gemüse eingekauft habe und dann sage, was kann ich denn damit machen? Also eine App, die ich gerne nutze, ist Eat Smarter. Das ist eine App, die eine ganze Vielzahl an Rezepten hat eben aus frischen Lebensmitteln. Die haben auch viele, viele Tipps, was man auch einmachen oder anders zubereiten kann. Und da kann man sich so ein eigenes Kochbuch zusammenschnellen. Also das nutze ich sehr gerne und das lohnt sich auch, da reinzugucken. Also man wird ja erschlagen von Rezepten und Tipps, wenn man einfach nur so ins Internet geht und sagt, Holunder einkochen oder Holundersaft oder was auch immer man möchte. Und von daher ist es schon hilfreich, sich so ein paar Links rauszusuchen, die wirklich verlässliche, fundierte Tipps haben. Das haben wir auch bei uns auf der Website. Es gibt Informrezepte oder gerade was das Thema Haltbarmachen angeht, unsere Initiative Zu gut für die Tonne hat auch eine ganze Reihe an Videos, wo Schritt für Schritt gezeigt wird, wie man Dinge haltbar machen kann. Da sind dann auch die sauer eingelegten Zucchinis dabei oder auch Mixed Pickles aus verschiedenem Gemüse. Also da finden Sie bei uns auch schon eine ganze Menge an Tipps.
Thomas Meinhardt, weitere Fragen?
Holunder ist sehr gesund, sagte Frau Wienke aus Bayreuth am Telefon. Und sie sagt, sie hat dafür gleich verschiedene Rezepte, Saft, Gelee oder auch Brotaufstrich. Was ist das Gesündeste?
Das ist, glaube ich, eher die Geschmackssache, als dass man sagen kann gesund. Also Holunder kann man ja nicht roh essen, also man kann die Beeren ja nicht einfach roh vom Strauch pflücken, sondern der muss ja zubereitet werden. Mit dem Holunder kann man ja schon bei der Blüte anfangen, indem man mit den Blüten Holunderblütensirup macht. Das ist ganz wunderbar. Die Holunderblüten mit Zitrusfrüchten, also mit Orangen und Zitronen, einlegen, also in Wasser einfach eine Woche im Kühlschrank stehen lassen und danach dann mit Zucker zusammen zu einem Sirup verkochen und das auch in Flaschen füllen. Das hält sich auch eine Zeit lang. Also das ist das Erste mit dem Holunder. Und dann kann man eben die Beeren nehmen, um mit den abgestriffenen Beeren Marmeladen oder Gelees herzustellen oder eben in einem Dampfentsafter dann den Saft herzustellen. Und es bleibt natürlich noch was vom Vitamin C drin, auch wenn es gekocht wird. Das ist ja nicht alles raus. Und es ist geschmacklich einfach auch ein schönes Obst, was man verwenden kann.
Ein Tipp zum Kürbis kommt von Karin Buttigieg. Sie schreibt, Kürbis, ich liebe Butternut Pumpkin, also Butter und Nuss in Kürbis. Aber sie sagt, wichtig ist es, den Kürbis erst zu ernten, wenn der Stiel eingetrocknet ist. Sonst verfaulen sie leicht. Was ist der Grund dann dafür, dass dann ein frischer Stiel zur Fäulnis führt?
Ja gut, das ist allenfalls wieder die Frage des Wassergehaltes, der noch da ist. Wenn der Stiel abgetrocknet ist, dann hat die Frucht im Prinzip die Versorgung zur Mutterpflanze letztendlich abgeschlossen. Das heißt, die Mutterpflanze hat sich von der Frucht verabschiedet und die ist dann auf sich gestellt und dann ist das System in sich geschlossen. Das reift dann weiter. Das heißt, der Kürbis entwickelt sich auch weiter und wenn man ihn entsprechend so lagert, dass diese Reifung verzögert ist, dann hält er sich dann noch ein Stückchen weiter.
Eine Frage, die hier noch auftauchte, vorhin schon, und die in Richtung von Frau Plinz und Frau Bühning-Fesel geht. Da schreibt uns Frau Nölting, ja Mensch, was machen wir denn, wenn wir bestimmte Dinge vermeiden wollen? Plastik zum Beispiel, Gefrierbeutel, Plastikgefäße. Kann man zum Beispiel in Schraubgläsern einfrieren? Und wenn ja, wie? Worauf muss man achten?
Also ich mache das durchaus. Ich liebe ja, wie gesagt, diese Einmachgläser. Mhm. Und ich mache das durchaus, dass ich in Einmachgläsern auch einfriere, weil die ja sehr stabil sind. Man muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht ein Einmachglas mit gefrorenem Inhalt in die Mikrowelle stellt. Das kann schief gehen. Ansonsten ist es schon wichtig, nur gefriergeeignete Gefäße zu verwenden. Also bestimmte Dosen, die extra als gefriergeeignet gekennzeichnet werden, also nicht die Eisdose dann noch zum Gefrieren verwenden, das funktioniert nicht, sondern entsprechend geeignete Dosen. Und beim Einfrieren, wenn man nicht alles mit Gläsern machen will, was ja auch unsinnig ist, kommt man, glaube ich, nicht ganz drum herum. Aber wichtig ist, wenn ich gute Dosen habe, die kann ich ja immer wieder verwenden, die werfe ich ja nicht weg. Also so ein Mix an guten, hochwertigen Dosen, die immer wieder weiter verwendet werden, denke ich, ist schon eine ressourcensparende Möglichkeit, um Dinge einzufrieren.
Nikolaus Seipel schreibt, ich stelle aus Schlehen aus unserem Garten leckeren Schlehenlikör und auch Marmelade und Gelee her. Leider ist es mir nicht gelungen, mit Gelierzucker und oder Pektin eine Gelierung zu erreichen. Was soll er denn da vielleicht anders machen? Woran könnte es liegen, fragt Herr Seipel.
Das könnte an pH-Wert liegen. Das Gelieren ist sehr stark abhängig vom pH-Wert, also wenn die Schlehen, ja, bekanntermaßen schon etwas sauer sind. Wenn sie zu sauer sind, dann könnte das Ganze beeinflussen. Was man im Hinblick auf den pH-Wert ändern kann, ist, man könnte Mischungen mit anderen Früchten vornehmen. Das heißt also nicht Schlehen pur, sondern etwas anderes hineingeben. Man kann natürlich auch die Menge an Geliermittel erhöhen, um da ein Gelieren zu erreichen. Ja, das sind so die Dinge, die ich jetzt mal als nächstes sehe, wie man damit umgehen kann. Gut.
Wir hatten ja gesagt, wir kommen nochmal auf Zucchini-Rezepte zurück. Sabine schreibt für die Schleckermäuler, sie macht Zucchini-Kuchen, Zucchini-Schokokuchen. Mhm. Und sie sagt, erst nach dem Servieren sagen, dass da Zucchini drin sind, dann schmeckt es noch besser und vor allen Dingen es verwundert die Genussmäuler noch mehr. Eine Frage zum Bohneneintopf. Warum kann man Bohnen nicht einwecken oder einen Bohneneintopf nicht einfach einwecken, möchte Gabriele Hänitz wissen.
Im Prinzip kann man Bohnen einwecken.
Ja, aber
Sie fragt jetzt nach dem Bohneneintopf.
Wir können auch auf die Bohnen schauen, beides, würde ich sagen. Also fangen wir mit den Bohnen mal an.
Genau, ich vermute, dass hier auch nochmal das Stichwort Botulismus zum Tragen kommt, weil beim Einkochen nicht nur von Fleisch, sondern auch von Gemüse und zwar auch dann von eiweißreichem Gemüse wie den Bohnen durchaus die Möglichkeit besteht, dass dieses Botulismus-Toxin enthalten ist. Und ich vermute, das ist der Zusammenhang, dass da dieses Problem entstehen kann. Also wenn man auf der ganz sicheren Seite sein will, wenn es um Bohnen einkochen geht oder auch um Eintopf, kann man es auch Hochdruck einkochen, also dass im Dampfdrucktopf eingekocht wird, dann bin ich über 120 Grad. Also das sind Empfehlungen. Also ich vermute, da ist der Zusammenhang. Aber vielleicht hat Herr Wittig da auch noch Ergänzungen.
Wenn es um Bohneneintopf geht, dann könnte ich mir noch vorstellen, dass die Sämigkeit angesprochen wird. Wenn ich einkoche, dann habe ich natürlich eine intensive thermische Belastung und die Kohlenhydrate, Stärke oder was man auch immer genommen hat, was die Sämigkeit dieses Eintopfs ausmacht, die werden dann belastet und dann wird das Ganze vielleicht flüssiger. Es hängt ein bisschen von der Problematik ab, warum das jetzt nicht eingekocht oder eingeweckt werden kann. Also das könnte noch ein Punkt sein, diese starke thermische Belastung, dass das Ganze nachher dann doch wieder flüssig wie Wasser ist. Aber wenn man das beispielsweise ohne dieses Andicken einkocht, dann müsste das eigentlich kein Problem sein.
Gibt es da Unterschiede bei den Bohnenarten? Eine Hörerin hatte nach Filetbohnen extra gefragt, ob es da besondere Methoden braucht.
Nö, nee, eigentlich nicht. wüsste ich jetzt nicht.
Machen wir einen Haken dran, dann geht das so.
Die Lagerung von Kartoffeln spricht nochmal Karin Buttigieg an. Sie sagt, ich nehme Kartons, fülle sie mit etwas trockenem Stroh, ganz trockenes Stroh, und lege die Kartoffeln so, dass sie sich nicht berühren, allenfalls das Stroh, vielleicht noch Strohschichten dazwischen. Stroh und Kartoffeln, eine gute Idee?
Im Prinzip ist das erstmal trocken. Es ist dunkel. Das ist wichtig bei der ganzen Geschichte. Wenn es dann noch dazu kühl und auch im Umfeld trocken ist, dann halten die sich sicher. Das kommt dann an den früheren Kartoffelkeller heran, wo ja ein wesentlicher Faktor für die Haltbarkeit war, dass es dunkel war, dass es kühl war. Auch eine bestimmte feuchte Klima in den Kellern. Die waren ja nicht immer trocken. Und wenn das Ganze noch abgeschlossen ist, dann bremsen sich die Kartoffeln selber auch noch ein bisschen in ihrem Reifeprozess, weil dann das ausgeatmete CO2 den Stoffwechsel noch bremst. Insofern kann das eine Methode sein, wie man den Kartoffelkeller ein Stückchen weit ersetzt. Aber unbedingt wichtig ist dabei eine kühle Lagerung.
Kräuter, friert man die ein oder man kann sie einfrieren? Was kann man noch machen? Und natürlich soll man die Kräuter, also die Petersilie, soll man die vorher schneiden oder soll man sie dann ganz einfrieren und erst zum Verarbeiten dann schneiden?
Also ich empfehle auch einfrieren bei Kräutern und ich empfehle auch, sie klein zu hacken, gerade bei Petersilie, weil ich dann immer so das an Menge abkratzen kann für die jeweiligen Gerichte, die ich brauche. Also das ist ganz praktisch. Was man auch machen kann, dass man Petersilie in so Eiswürfelbereiter entsprechend tut mit ein bisschen Wasser, sodass man das dann in Gerichte reingibt, nur so viel Würfel, wie man auch gebrauchen kann und dann steht es zur Verfügung. Was man noch machen kann mit Salbei oder anderen festeren Gewürzen, dass man die trocknet, dass man die zum Trocknen aufhängt und dann als getrocknetes Gewürz nutzt.
Viel, aber klein. Klein, aber viel. Mini-Salatgurken, das beschäftigt Evelyn Schneider in Basinghausen und sie möchte wissen, was mache ich denn mit den vielen, vielen Mini-Salatgurken, die ich jetzt habe?
Einlegen, süß-sauer einlegen. Also gerade kleine Gurken, so als Pickles, da gibt es eine ganze Menge Rezepte. Also dass man dann so eine Essigzuckerlösung nimmt und das dann einkocht und das hält dann auch entsprechend lange.
Wir haben mehrfach schon verwiesen auf die Webseite. Das hatten Sie auch, Frau Bünding-Quesel, getan. Wir nennen die jetzt mal bzfe.de.
Genau.
Und da muss man sich dann durchklicken zu den Lebensmitteln und dort zur Zubereitung.
Ja, unter nachhaltiger Konsum. Also für uns ist das Thema haltbar machen von Lebensmitteln auch etwas, was so im Bereich Nachhaltigkeit und Wertschätzung von Lebensmitteln, was da reingehört. Also unter nachhaltiger Konsum gibt es eine eigene Rubrik haltbar machen. Und da sind Tipps und Rezepte wirklich zu allen haltbar machen. Machungsformen, die wir heute hier angesprochen haben, also vom Kühlen übers Einkochen bis zum Rumtopf und die Rezepte für die Gemüsechips zum Beispiel oder anderes, was ich erwähnt habe, die sind dann entsprechend verlinkt, auch einige Rezeptvideos. Also unter nachhaltiger Konsum haltbar machen finden Sie richtig viele Infos.
Auf bzfe.de. Frau Plinz, jetzt haben wir viele Rezepte gehört, viele Ideen, viele Arten des Haltbarmachens. Gibt es ein Rezept, ein Lieblingsrezept von Ihnen, was noch nicht vorkam oder eine Frucht, die vielleicht auch noch nicht erwähnt wurde?
Ja, zum Haltbarmachen, ich fermentiere.
Ja, dann sagen Sie dazu noch kurz was.
Ja, das geht ja um einen Gärprozess, was man eben auch ganz gut mit Kohlsorten und Arten machen kann. Und das ist ja auch ein sehr natürlicher Prozess, der wirklich schon ja uralt ist. Und das ist ein bisschen aufwendiger, weil man den ja auch ein paar Wochen immer stehen lassen muss. Aber es ist eine Methode, wo ich keine Energie verwende. Was natürlich derzeit zum Thema Klimawandel eben ein großer Vorteil ist.
Wie viel Vorerfahrung braucht man da?
Also ich mache es in meinen Kochworkshops mit den Teilnehmern und man muss schon ein bisschen, ja, eigentlich braucht man keine Vorerfahrung. Man kann sich das auch ein bisschen anlesen und schauen, was muss ich da eigentlich machen. Aber es ist eine etwas andere Haltbarmachung von Gemüse und auch aufwendiger. Das muss man einfach wissen, wenn man das machen möchte. Das dauert ein bisschen länger.
Wir haben es zumindest erwähnt und hoffentlich auch ein bisschen Lust gemacht darauf, herum zu experimentieren. Vielleicht nennen wir es so. Und auch neue Verarbeitungsweisen mit den eigenen Lebensmitteln vom Balkon aus dem Garten umzusetzen und auszuprobieren. Das jedenfalls war das Ziel dieses Marktplatzes heute. Und ich danke allen, die angerufen haben, die sich beteiligt haben, per Mail oder per Telefon. Vor allem aber Claudia Plinz aus Flensburg, Margareta Bünding-Fesel aus Bonn und Georg Wittig von der Hochschule Niederrhein, die als Fachleute hier bei uns im Studio waren. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren.
Gerne.
Sehr gerne.
Ja, hat mich gefreut.
Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.